Treffer mich? Ja. Ich brauche. Darf ich mal meinen Notenständer haben? Ihr habt umgeräumt. Einmal von links nach rechts. So, muss mal gucken, für wen von euch ist denn Deutsch Muttersprache? Darf ich mal fragen? Okay. Gut, dann haben wir noch Ukrainisch, ne? Ihr habt Übersetzung. Ich hoffe, dass ich nicht zu schnell spreche, weil ich immer so viel bei euch zu sagen habe. Es liegt daran, dass ich nicht so oft bei euch bin. Spreche ich dann schneller, aber das ist mit Übersetzung doof, ne? Ich hoffe, dass wir das heute hinkriegen. Und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier, weil wenn Reini kommt, wissen die meisten schon, dann verschieben sich die nachfolgenden Veranstaltungen um einige Stunden. Ich hoffe, das ist heute nicht ganz so. Aber tatsächlich war ich drauf und dran, Friedemann anzurufen, ob ich noch einen zweiten Gottesdienst kriege, weil ich Angst habe, euch zu überfordern mit den vielen Infos, die ich heute habe. Aber das Thema ist mir derart wichtig, wo geht es mit unseren Freikirchen hin? Das ist übrigens auch eine Baptistengemeinde hier, irgendwo im Süden. Und weil mich das seit Monaten umtreibt. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich höre gerade viel Podcasts, so seit 2 Jahren. Die Eltern wissen, was ein Podcast ist? Ja, ne? Wissen alle, ne? Also ein Podcast kann man tatsächlich im Internet gucken, im Fernsehen gibt es auch einige, viele hören über Spotify, so wie ich, das ist so ein, hört man mich gut? Bisschen ranmachen. Okay, besser?
Ja.
Also im Internet kann man das ganz viel hören, Spotify und auf YouTube, und Spotify sind so Leute, manchmal nur eine Person, manchmal 2 Personen, selten sind es mehr. Die erzählen was zu bestimmten Themen, von Politik-Podcast bis hin zu ganz vielen christlichen Themen und Gesellschaft und Mode und so weiter. Die Jüngeren langweilen sich gerade, aber vielleicht wissen einige Ältere eben das noch nicht, was das ist. Und man kann dort sehr viele interessante Themeninfos bekommen. Und ich höre gerade 5 verschiedene Podcasts so gleichzeitig über die letzten 2 Jahre. Und davon auch etliche, die sich mit unseren Gemeinden und wie es mit uns weitergeht beschäftigen, weil das nun mal so meine Lebensberufung irgendwie mit ist. Und ich hoffe, dass auch bei euch in der Ukraine, dass das Thema auch in krassen Zeiten, ist mit Gemeinde immer ganz viel passiert über die Jahrhunderte, dass euch das auch interessiert. Und was heute auch ein Schwerpunkt sein wird, das ist nun mal so, dass Amerika eine große Rolle spielt. Ich höre auch, insbesondere komme ich zum Schluss dann noch zu, einen Mann, der auch in 2 Monaten bei Willow Creek in Karlsruhe, ist ja großer Kongress, Hauptredner sein wird, den ich sehr spannend finde zu diesem Thema, wo es mit unseren Gemeinden hingeht und was 2024 Veränderungen so sein werden. Und da ist natürlich Amerika immer irgendwie so ein Stück Vorläufer, auch für uns in Europa. Was ich mit euch machen möchte, muss auf die Uhr gucken, 10:30. Ich möchte mit euch einen Abriss machen der letzten 50 Jahre. So ein bisschen auch Baptisten. Darf ich mal fragen, wer ist so Urbaptist? Wer bezeichnet sich als Baptist? Oh, ganz wenig, ne? Interessant. Passt zu meinen Statistiken. Und ich habe tatsächlich, nicht erschrecken, ein 12-Seiten-Skript. Das habe ich selten bei euch. Aber ich werde mich mehr an meinem Skript heute orientieren als sonst, nicht so ganz freisprechen, weil es geht viel um Zahlen. Ich habe auch einige Statistiken und hoffe, dass ihr die genauso spannend findet wie ich, weil ich glaube, die betreffen jeden Sonntag und wie auch immer, wer mehrmals in der Woche in Gemeinde geht, haben die was mit euch zu tun. Also, eigentlich ist das Thema jetzt auf 2 jeweils einstündige Predigten ausgelegt. Meine Herausforderung ist, die 25 Minuten, die euer Pastor schafft, sowas von vorbildlich, kriege ich nie hin, ich gebe es auch auf, aber ich hoffe, dass es trotzdem nicht langweilig wird für euch. Wir fangen an Anfang der 70er Jahre, also vor ungefähr so 50 Jahren, ein bisschen mehr, war die Situation von unseren Freikirchen in Deutschland so, dass wir den Anschluss an die Gesellschaft verloren hatten. Wer war da schon Christ und schon in Gemeinde? Ich bin da gerade erst geboren. Ich hoffe, ihr könnt mir zustimmen. Wir hatten eine Spiritualität, die war anders, als die Gesellschaft sie hatte. Wir haben Manfred Siebald und dann, als ich so ein kleiner Junge war, Arne und Andreas gesungen, haben uns auch in der DDR, ich war ja in der landeskirchlichen Gemeinschaft, haben wir eine eigene Blase für uns gehabt. Wir haben unsere eigene Welt gelebt und die DDR, die ja sowieso Gott nicht als existent erachtet hat, wollte uns eigentlich nur knechten und unterdrücken und hat uns so ein bisschen laufen lassen in einem ziemlich engen Rahmen. Jedenfalls hatten wir ein relativ kleines Denken, die böse Welt da draußen, wir Heilige in unserer Welt, und wir haben versucht, die Menschen irgendwie, wie es in dem kleinen Rahmen so ging, mit Gott bekannt zu machen. Dann kam 1970 Wyman nach Deutschland, also Youth with a Mission, heute Jugend mit einer Mission. Meine Söhne waren dort, beziehungsweise mein mittlerer Sohn ist dort gerade, der ist gerade in Peru und Bolivien unterwegs als Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission. Die kamen nach Deutschland, weil sie bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München ihren ersten großen Einsatz in Mitteleuropa hatten. Lauren Cunningham, der das gegründet hat, in den 1960 in den USA, hatte so einen Ruf, nach Europa zu kommen. Und das war eine Innovation für unsere deutschsprachigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die neuen Schwung mit sich brachte, die neues Liedgut mit sich brachte und eine Öffnung hin in die Welt bedeutete. Und ich habe natürlich auch geguckt, weil ich ja weiß, wo ich heute bin, wie es den Baptisten zu dieser Zeit ging. Ich habe jetzt meine Schokolade vergessen. Wisst ihr denn noch, wann überhaupt die erste baptistische Gemeinde entstanden ist? Hat jemand eine Ahnung? Das hätte jetzt eine Schokolade gegeben. Wie bitte?
1850.
Da reden wir von Deutschland, ja, ein bisschen früher, aber überhaupt, war man das erste Mal in der Welt von einer baptistischen Gemeinde sprach? Ich habe sogar ein Bild gefunden, aber ich habe heute so viel, dass ich es weggelassen habe. Also 1611, Thomas Helways in Großbritannien, war das erste Mal, was dokumentiert ist, von einer baptistischen Gemeinde die Rede. Natürlich ist das Bild, wie jemand in einem Fluss getauft wird, wie soll es anders sein, ein Erwachsener. So, und dann haben wir denjenigen, wer ist der Gründer der Baptisten in Deutschland? Genau, Johann Gerhard Onken. 1834, am 23. April, wurde wo, in welcher Stadt?
Hamburg.
In Hamburg, die erste baptistische deutsche Gemeinde, der erste Gottesdienst. Genau. Und euch ging es in den 70er Jahren darum, haben wir das hier irgendwo? Ja, genau. Eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft. In den 70er Jahren ging es für die Baptisten, für FEG, für die Pfingstler ja sowieso darum, diesen Sektenstatus zu verlieren und in der Gesellschaft irgendwie so ein Stück mehr anzukommen, integriert zu werden. Aber was euch Baptisten, ich habe ja gerade an den Handmeldungen gesehen, euch kann ich gar nicht sagen, weil ihr von überall her kommt, ich bin ja auch kein Urbaptist, was uns so anhaftete und womit wir Probleme hatten, war, dass wir mit der Gesellschaft nicht richtig klarkommen. Und das, was die Gesellschaft interessiert, uns nicht interessierte. Und natürlich umgekehrt auch nicht. Das wäre wichtig, dass das mal bei euch im Ohr so nachklingelt, mit all dem, was jetzt noch so kommt. Auch die charismatische Bewegung, der ich mich mit meiner Frau Ende der 90er angeschlossen habe, hin vom Pietismus, also auch von der evangelikalen Bewegung, schwappte schon in den 70ern auch in die baptistische Bewegung rein. Und man versuchte irgendwie mit der Welt, mit den Themen eine Positionierung zu finden, zum Beispiel Thema Abtreibung war in den 70ern wichtig, gab es die Gesetzesänderungen, NATO-Doppelbeschluss zum Thema Friedensbewegung, die Baptisten überlegten, ob sie sich damit reinklinken und anschließen und so weiter. Wir hatten sehr bewegende Zeiten und dann kommen wir zur nächsten Epoche, so Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre. Dort hatten wir die Friedensbewegung, genau, dann kam die Wende und was ich gar nicht wusste, dass die Baptisten mit der Wende jetzt so ziemlich ihre Probleme hatten. Ich weiß nicht, wie das bei euch hier war, habe ich vergessen, Friedemann zu fragen. Uwe Dammann, wohl damals ein wichtiger Mann bei euch Baptisten, hat dann gesagt, für uns Baptisten kam die Wende zu früh, wir waren einfach noch nicht so weit, 89, auch interessant, ich weiß jetzt nicht warum, Habe ich jetzt auch nicht nachgegoogelt. Jedenfalls wurde dann 1994 euer theologisches Seminar in Elztal neu gegründet. Und wir hatten dann nach der Wende, kamen, ich habe das jetzt mehr im charismatisch-pfingstlerischen Raum so recherchiert, weil das so seit 25 Jahren meine geistliche Heimat geworden ist, kamen dann die Vineyard-Gemeinden nach Europa. Sagt das jemand was? Ihr singt auf jeden Fall ganz viele Lieder davon, auch wenn ihr das vielleicht nicht wisst. Die Vineyard-Bewegung war so eine Erweckungsbewegung. John Wimber gilt so als Vater der dritten charismatischen Welle, hat ein Buch geschrieben, Power and Evangelism, und es ging darum, es war wirklich in den USA, man kann das nicht anders sagen, eine Erweckung, dass Wundergaben aus der Bibel, Heilungen, in anderen Sprachen reden, Weissagungen, verbunden mit dem klaren Evangelium, dem Aufruf, sich zu Jesus zu bekehren, wirklich so einen Hype hatten. Und das kam auch nach Europa, das kam auch natürlich in sehr zartem Maße auch in eure Gemeinden mit rein. Das machte jedenfalls Mitte der 90er Jahre so einen Raum aus. Und ich habe 95 geheiratet und hatte mein Abi in der Abendschule gemacht und habe mich voll bei Pro Christ engagiert. Wer von euch noch? Wer kennt das noch, Pro Christ? Einige, genau. Also wir hatten, 93 ging es los mit Ulrich Parzani, der war gar nicht als Sprecher vorgesehen, hatte dann aber die gewaltigste Stimme und konnte am besten das Evangelium klar auf den Punkt bringen. Ging es los in Deutschland mit den großen Veranstaltungen, meistens so eine Woche, ne? Waren wir unterwegs in Kirchen. Und dann kam Jesus House für Jugendliche dazu, es kam Pro Christ für Kids dazu und so weiter. Und das Ziel dessen war, und darum geht es ja heute, was wollten wir eigentlich inhaltlich in diesen letzten Jahrzehnten erreichen? Die Bekehrung von Menschen zum Glauben an Jesus Christus, und es ging um eine persönliche Begegnung. Wir wollten die Menschen einladen und haben gesagt, Jesus kann man tatsächlich erleben. Wir laden dich ein, ihm persönlich zu begegnen, und du sollst die Wahrheit über ihn erfahren. Das war so der Hauptschwerpunkt der Arbeit. Und dann kam Widow Creek, wie gesagt, in 2 Monaten in Karlsruhe der nächste große Kongress. Und Willow Creek wurde 1975 von Bill Heibels gegründet. Ich habe jetzt auch keine Bilder und so weiter, wer das nicht kennt. Jedenfalls war das eine interessante Geschichte, weil in den 90ern war man sich sowohl bei euch Baptisten als auch in den anderen Freikirchen einig, dass Deutschland ist immer entkirchlichter. Wir werden immer säkularer, Gott spielt einfach in der Gesellschaft keine Rolle mehr. Und das, was ihr so als Christen in euren Gemeinden gelebt habt, ist der Welt schlicht und einfach egal. So, und dann ging es darum, es gab die Arbeitsgemeinschaft für Gemeindeaufbau und es gab die geistliche Gemeindeerneuerung in der EKD, also in der Evangelischen Kirche, die GGE. Und die haben sich regelmäßig getroffen, hatten dann gehört, dass in der Nähe von Chicago eine Megachurch entsteht, wo es darum geht, klar, Jesus zu verkünden, aber miteinander ganz innig zu leben. Es gab eigene Hauskreise für Kfz-Schlosser, für Bäcker, für Blumenhändler und was weiß ich was, für soziale Dienste sowieso. Und die Leute, auch in Europa, in Deutschland, waren so beeindruckt von Bill Heibels und seiner neu entstehenden Megachurch, dass man 93 ihn nach Nürnberg für 3 Vorträge hat einfliegen lassen und gebettelt hat, dass er in Deutschland einen Kongress macht. Und Bill Heibels, das wusste ich auch vorher noch nicht, hat gesagt, nö, Europa interessiert mich nicht. Ihr alten Europäer seid schon viel länger Christen als wir, kriegt euch selber in den Griff. Und die waren richtig verletzt, die deutschen Evangelikalen, 93 im September war das, und haben regelrecht gebettelt und hatten Gespräche übers Telefon, dass Bill Heibels doch kommt, und haben gesagt, wir glauben, dass ihr Amerikaner von Gott gerufen seid, um uns etwas zurückzubringen nach Deutschland und Mitteleuropa, was uns komplett verloren gegangen ist. Und daraufhin gab es 2 berühmte Sätze von Bill Heibels, die übersetzt lauteten, okay, ihr habt mich überzeugt, ich komme. Und dann war das völlig gaga, weil der für 3 Vorträge kam und dann wieder zurück musste nach Chicago, weil er predigen musste. Und die 3 Vorträge waren so krass, dass die auch für Bill Heibels, dass daraus die Willow Creek Deutschland entstanden ist und mittlerweile in mehreren Dutzend Ländern regelmäßig große Kongresse stattfinden. Und Hintergrund neben ganz vielen Kirchenaustritten in der Landeskirche, auch bei uns Freikirchen, neben Mitarbeitermangel, neben finanziellen Problemen, hatten wir viele Gemeindeleitungsgremien und Krisensitzungen. Und Bonhoeffers These von Zweite Weltkrieg, Kirche ist nur Kirche, wenn sie, wer weiß den Satz, für andere da ist, gewann unter anderem durch Willow Creek wieder eine ganz neue Bedeutung. Ich selber war da auch richtig mit drin. Ich war auf jedem Kongress, den ich zu fassen kriegte. Ich war damals in der FEG in Göttingen, habe da studiert. Und was aber stattfand, und das war nicht nur nett und positiv, war Find a need and fill it, find a hurt and heal it. Also, finde ein Bedürfnis bei Leuten, die du einlädst und erfülle das Bedürfnis, finde eine Verletzung und heile sie. Was wir gemacht haben Mitte der 90er mit Willow Creek, ist, dass wir Leute gesucht haben, die Bedürfnisse hatten, und weil die Leute sich für uns ja nicht interessierten, wollten wir uns für sie interessieren und wollten ihre Bedürfnisse stillen. Und da war ich voll mit drinne, leider. Aber wir wussten es nicht anders besser. Wir haben also bedürfnisorientierte Gemeinden gebaut. Wir haben gesagt, Leute, ihr habt Probleme, sagt sie uns. Und hier ist der Ort in Gemeinde, wo ihr die Probleme loswerdet. Ihr habt Verletzungen, kommt zu uns, unser Jesus und wir heilen das gemeinsam. Das war natürlich stark zusammengekürzt. Die DNA, was Willow Creek ausmachte und was uns Evangelikale so Mitte der 90er ausmachte. Und da war ich voll mit drinne. Ich habe in der FEG, neben meinem Jurastudium, habe ich 40 bis 50 Wochenstunden ehrenamtlich für die Gemeinde gearbeitet. Über die ganzen Studienjahre. Und habe gedacht, der Herr segnet dann schon mein Examen. Es war völlig gaga. Und mein Sohn, der auch wieder Jura in Berlin studiert, macht das Gleiche jetzt bei der SMD. Ich versuche ihm zu sagen, dass das doof ist, aber es gelingt mir nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch so ein Stück wiederfinden könntet da drin. Es ist nur so ein Abriss, aber das ist das, was wir erlebt haben. In dieser Zeit kamen auch die Alpha-Kurse nach Deutschland. Kennt ihr? Nicky Gamble, genau, Großbritannien. Der hat das schon in den 70er Jahren angefangen, aber ab 96, also als Willow Creek in Deutschland losging, gingen auch die meistens so Hauskreise mit den Glaubensgrundkursen los von Nicky Gamble. Und es ging um die persönliche Beziehung zu den Menschen, um ihre Bedürfnisse. Und natürlich wollten wir, dass sie die Wahrheit von unserem Jesus auch erfahren. Das war so unsere DNA. Dann bei den Pfingstlern und Charismatikern ging es darum, die Jesusmärsche kamen auf. Hat da jemand teilgenommen, Anfang der 90er? Walter Heidenreich, Lüdenscheid, riesige Veranstaltungen, geistliche Kriegsführung, Satan bekämpfen, Epheser 6 leben. Oh. Manche kennen das vielleicht. Und tatsächlich hatten die Pfingstler, die schon immer ein Stück arroganter waren als andere Evangelikale, die Erwartungshaltung, jetzt in dem Power des Heiligen Geistes, jetzt drehen wir Deutschland um. Ich habe da beim Google jetzt und Vorbereiten Predigten von YouTube-Sachen, krass. So, aber was passierte Ende der 90er? Der ganze Hype war ziemlich schnell auch wieder vorbei. Man merkte, dass eine Riesengefahr besteht bei uns gemäßigten Evangelikalen. Wir brennen aus, die Leute kommen zwar, aber wir investieren unglaublich viel Zeit da rein, haben kaum noch ein Privatleben. Ich habe Interviews gehört, im Podcast, wo ihr Älteren, Babyboomer, teilweise erzählt habt, ja, 60 Wochenstunden Gemeinde, ich bin von der Arbeit gekommen, 4, habe meine Klamotten angezogen, dann haben wir Gemeindehaus gebaut oder haben irgendwas Evangelistisches gemacht und abends um 10 war halt Schluss und morgens bin ich wieder um 6 zur Arbeit gegangen und Samstag, Sonntag natürlich sowieso. Das war eine Normalität, aber darunter sind ganze Familien zerbrochen. Und dass die Kinder und Enkelkinder heute nicht mehr so Gemeinde leben wollen, hat auch viel damit zu tun, dass es in dieser Zeit maßlos einfach übertrieben wurde. Und man merkte auch bei den Pfingstlern und Charismatikern, dass die sogenannten Healing Rooms, also Gebetsräume, Leute, wo Leute, kaputte Leute kommen können, man betet für sie, wo geistliche Kriegsführung, wo Märsche mit Proklamationen für Jesus gegen die böse Welt, gegen Satan, eigentlich keine spürbare Veränderung in der Gesellschaft brachten. Und es gab Burnouts ohne Ende. Und ich weiß genau, wovon ich rede, weil ich davon auch betroffen war. Wie ging es euch Baptisten? Euch in Anführungszeichen, wie gesagt, die paar, die sich gemeldet haben, Mitte der 90er bis Mitte der Nullerjahre. Ihr hattet 2002 in eurem bunten, riesigen Crash, da ist euer gesamter Vorstand zurückgetreten und ihr musstet euch völlig unplanmäßig, wusste ich auch nicht, habe ich auch erst auf eurer Homepage alles gegoogelt, neu orientieren im Bund, sehr interessant. Ihr seid genau wie wir auch als FEG damals auf diese Willow Creek Bewegung mit draufgesprungen, weil ihr auch wolltet, dass die persönliche Begegnung, diese Bedürfnisse der Leute, dass wir das wahrnehmen, dass wir gesellschaftlich wieder eine Rolle spielen. Ihr habt auch eure Gottesdienste reformiert, die Orgel wurde abgeschafft, die Band kam mit Gottesdiensten, die modern waren, wo wir uns nicht mehr schämen mussten, wenn wir den Nachbarn oder Arbeitskollegen eingeladen haben. Dann kam 2003 euer neues Liederbuch, wie heißt das? Feiern und Loben, zusammen mit den FEGs habt ihr das rausgebracht. Und was stattfand, ein Wandel, der sehr schmerzhaft war, die Identifikation mit dem baptistischen Glauben, mit dem Bund, ging immer mehr zurück in der neuen Generation. Man hat sich immer weniger als Baptist oder Pfingstler oder FEGler oder landeskirchliche Gemeinschaft gefühlt, sondern die Generation, die bis heute, das ist ja noch viel krasser, nennt sich Christ, aber nennt sich nicht mehr, ich bin Baptist aus Nordhausen. Das ist immer mehr zurückgegangen. Und gerade eure Handmeldungen haben mir das ja auch bestätigt. Das ist auch eine interessante Entwicklung. So, dann kam Mitte der Nullerjahre, wo sind wir gerade? Genau, Abbruch und Aufbruch steht auf eurer Homepage, darum habe ich das beim Bund so benannt. Dann kam Calling All Nations, wem sagt das was? Noel Richards, von dem singt ihr auch einige Lieder. Der war der Initiator 2006 im Olympiastadion, weiß ich deswegen so genau, weil wir dort Gemeinde gegründet haben. Wir haben im Straßencafé in Berlin sonntagmorgens haben wir auf dem Bierdeckel unser neues Gemeindelogo entwickelt. Und diese Zeit war geprägt von ganz viel Beten und ganz viel zurück zum Herrn irgendwie. Es trat eine Müdigkeit auf, den Leuten ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir haben uns irgendwie danach gesehnt, diese persönliche Begegnung und die Kraftquelle mit Jesus wieder mehr zu haben. Ist eigentlich eine logische Entwicklung, oder? Wenn man sich in der Welt ganz viel verbraucht. Ich bin dann Ende der 90er auch deswegen Charismatiker geworden oder habe diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist, kann man sich darüber streiten, habe ich deswegen erlebt, weil ich einfach ausgepowert war. Nach 40, 50, 60 Wochenstunden in der FEG neben Studium ist das auch kein Wunder, aber ich brauchte irgendwie eine neue Kraftquelle und das ging anscheinend vielen so. Es fand viel Transferwachstum statt in den Gemeinden, nicht so sehr, dass Neue sich bekehrt haben, da kommen wir gleich noch zu. Und dann gibt es jemanden bei den Pfingstlern, den ich sehr, sehr schätze, Lothar Kraus, einigen sagt er vielleicht etwas, war viele Jahre Pastor in Gifhorn, ist ungefähr so alt wie Janko und ist jetzt in Mannheim in der Volksmission Pastor. Der ist auch im Willow Creek Vorstand und der Mann, obwohl er Pfingstler ist, ich liebe ihn, weil er sehr, sehr nüchtern Zahlen bringt und Statistiken bringt und Umfragen macht, wie sehr wir eigentlich eine geistliche Wirkung entfalten. Und er hat 2006 hat Lothar Kraus eine Studie zur Wachstumsanalyse jetzt erstmal nur bei den deutschsprachigen Pfingstgemeinden gebracht. Ich habe bei euch nichts gefunden, ob ihr auch mal sowas hattet, aber ich denke, dass man seine Ergebnisse, ich habe die Studie mir komplett durchgelesen, weil ich die so mega spannend finde und habe auch in meinem Skript, wen das interessiert, kann ich euch die Links dazu geben, sich das mal durchzulesen. Also, zusammengefasst geht es bei ihm darum, in seiner Studie, dass er gefragt hat, wie wachsen denn die Gemeinden eigentlich, unsere Freikirchen? Und wir hatten eine Wachstumsrate im Jahr 2006 in allen 475 Pfingstgemeinden in Deutschland, gab es 376 neue Mitglieder. Also pro Gemeinde weniger als ein Mitglied im Jahre 2006. So, dann hat er untersucht, was sind das denn für neue Mitglieder? Und hat eine Zahl in seiner Umfrage herausgefunden, die eine komplette Schockstarre ausgelöst hat, dass sich nämlich nur 97 Leute neu bekehrt haben zu Jesus. Der Rest waren alles Transferchristen. Die FEG, die meine Heimat in der Zeit war, bis 2006, hatte eine ähnliche Umfrage und da war es noch krasser, da waren Neubekehrte nur 16%. Das heißt, im Ergebnis, es hat sich kaum wer bekehrt in unseren Gemeinden. Leute, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die einfach ihr Leben leben, sind zwar gefühlt in Gemeinden gekommen, haben sich aber nicht zu Jesus bekehrt. Und das hat also wirklich, ich habe mir das komplett durchgelesen, auch die Reaktionen, ehrlich gesagt bis heute zu einer echten Krise geführt, weil man sich fragte, hey, was machen wir hier eigentlich? Wir dachten, wir sind anders als die Kirche, wo ja ganz viele Austritte sind, dass sich bei uns Freikirchen die Leute eigentlich bekehren. Und eigentlich hatten wir das auch irgendwie so gefühlt und die nackten Zahlen aus den Umfragen, die man nicht einfach wegwischen konnten, das war wirklich repräsentativ, auch für Österreich, Schweiz, besagten, bei euch bekehrt sich kaum jemand. Wenn die Leute kommen, ist es Transferwachstum. Transferwachstum bedeutet, meine Gemeinde ist mir zu langweilig, ich gehe in eine Gemeinde, wo es einfach mehr die Post abgeht. Das ist Transferwachstum. So, und aus dieser Ernüchterung entstand Mitte der Nullerjahre der Wunsch oder das einfach das dringende Bedürfnis, es muss was Neues her. Wir wissen eigentlich nicht, was Gott so vorhat. Wie geht es jetzt bei uns weiter? Und wie kriegen wir neuen frischen Wind rein? In dieser Zeit kam Hillsong auf. Hillsong wurde 83 von Brian Houston in Sydney in Australien gegründet. Wo sind wir gerade? Genau. Und 2011, glaube ich, Jörg Haferkamp hat in Konstanz die erste Hillsong Church in Deutschland und Mitteleuropa gegründet. Wofür steht Hillsong? Für exzellent gemachte Gottesdienste, für professionellen Lobpreis, für Predigten, die von A bis Z durchgestylt sind, für mehr oder weniger richtig, das ist nicht böse gemeint, aber richtig gute Theaterveranstaltungen. Nicht Theater im Sinne von, da wird gespielt, aber im Sinne von Professionalität. Man bietet einem säkularen Publikum eine Veranstaltung mit, wo die Lichtanlage auch durchaus mal 200.000 Euro kosten kann in der Gemeinde. Dazu zählt im Bereich des Worships auch die Outbreak Band in Deutschland. Ihr habt gerade gesungen, der Einzige von Mia Friesen. Ich war in der Zeit in Bad Gandersheim auf der Bibelschule mit meiner Familie und war bei der Entstehung von der Outbreak Band mit dabei, weil die 2005 kamen und da entstand die Band, die heute so ziemlich den größten Einfluss hat in der christlichen Worship-Szene, in der Almut. Wir singen viele Lieder quer durch alle Gemeinden, auch wenn die Outbreak Band eine charismatische Ausrichtung hat, singen wir auch in den stockkonservativsten Kirchgemeinden und auch in der Herzschlagkirche hier in Nordhausen werden die Lieder der Outbreak Band rauf und runter gesungen. In der Outbreak Band, meine eigene Mitleiterin in meiner Gemeinde, war in der Zeit in Bad Gandersheim in der Lobpreisschule und weil sie nicht so toll Gitarre spielen konnte, es kommt ja auf die Homepage, aber ist nicht schlimm, war sie nicht gut genug für das Lobpreisteam. Also, die Zeit stand für Exzellenz, für Professionalität. ICF zählt dazu. Wann haben Leo und Susanna Bigger, 96 haben die in Zürich die ICF-Gemeinden gegründet. Heute jeden Sonntag Hunderttausende, teilweise Millionen Klicks in den Gottesdiensten. Euer eigener Pastor hat mal in unserer Supervisionsrunde beklagt, dass er auch damit konfrontiert wird, warum er nicht so wie Tobias Teichen oder Leo Bigger hier predigt. Die machen das doch so toll im Internet, die Gottesdienste. Und Tobias Teichen in der ICF München hat zum Beispiel ein 12-köpfiges Team, was ehrenamtlich jede Woche unterwegs ist und die Predigten mit vorbereitet. Ja, also das Ganze steht, ich will das nicht schlecht machen, steht für hohe Professionalität. Das hat ab Mitte der Nullerjahre bis heute viele Freikirchen in Amerika sowieso und bei uns in Deutschland auch geprägt. Warum? Wir wollten die Leute einfach erreichen. Wir wollten wieder gesellschaftsrelevant werden. Wir wollten nicht peinlich rüberkommen, indem wir mit der Klampfe immer noch Manfred Siebald oder sonst wen singen und die Leute sagen, was seid ihr denn für ein Haufen? Mit euch können wir ja gar nichts anfangen. Und ihr habt mit unserem Leben gar nichts zu tun. Davon wollten wir ja wegkommen. Wir waren geschockt davon, dass sich anscheinend die Leute nicht mehr bei uns bekehren. Was haben wir eigentlich noch für eine Relevanz? Also, auf Höhe der Zeit sein, Anschlussfähigkeit herstellen war ein Stichwort. Und ehrlich gesagt sind wir da noch nicht ganz raus. Ich war mit meinem Bruder vor anderthalb Jahren, im September 22, im Schönblick in Schwäbisch Münd. Einige von euch kennen das, ein großes evangelikales Kongresszentrum zur Worship Generations Konferenz. Albert Frey leitet das immer, ist dieses Jahr auch wieder im September und ich war voller Vorfreude, weil ich ja auch Lobpreiser bin und war während der Veranstaltung teilweise so wütend und frustriert, dass ich überlegt habe, ob ich ein Eklat mache, nach vorne gehe und ums Mikro bitte. Weil diese Professionalität das A und O war. Es wurden neue Nachwuchsmusiker vorgestellt, die höchsten Klicks bei Spotify mit ihren Liedern hatten. Die Älteren wissen vielleicht gar nicht, was ich jetzt alles meine. Aber es ist einfach so, dass die Zahlen, wer 50.000 Klicks bei Spotify hat, mit einem neuen Lobpreislied, der war es dann würdig, auf die Bühne zu kommen und sein Lied vorzustellen. Und hat auch irgendwas Geistliches von alles für Jesus und so weiter gesagt. Aber es ging darum, absolut Exzellenz abzuliefern. Und das wurde auch so benannt, dass Jesus liebt Exzellenz. Wenn ich mir die Propheten und so weiter meine Bibel lese, sehe ich irgendwie gar nichts von Exzellenz bei den Jüngern Jesu. Und ich war völlig abgenervt und befremdet. Noch vor anderthalb Jahren. Das Interessante ist, dass das, was so mein Herz war, und darum bin ich gerade da so gaga drauf und bin so in Leidenschaft in diesem Thema drin, dass jetzt im letzten September war bei den Pfingstlern die Bundeskonferenz von allen Pfingstgemeinden in Winningen und ich höre einen Podcast, den ich übrigens hier aus unserer baptistischen Supervisionsgruppe, die wir hier immer machen mit eurem Pastor, drauf gekommen bin, Wahn und Sinn heißt der, wen das interessiert. Dr. Bernhard Olpen, der ist in der Fokuskirche in Düsseldorf, das ist eine Pfingstgemeinde, leitender Pastor, ist Historiker und die haben gerade aufgearbeitet für den Pfingstbund, dass diese Zeit der Exzellenz vorbei sein muss. Dass wir auch dort die Menschen nicht erreicht haben und sich kaum jemand neu bekehrt hat. Und das ist mittlerweile nervt, dass wir nur noch Profis ranlassen. Und viele in Gemeinden sich einfach verabschieden und sagen, ich bin anscheinend nicht gut genug, um im Gottesdienst mitzuarbeiten. Mein Reden reicht anscheinend nicht, um die Moderation auch nur zu machen. Vielleicht werde ich noch zum Putzen oder zum Abwaschspülen eingesetzt. Aber alles, was so relevante Sachen sind, muss man irgendwie anscheinend ein Studium haben, um in der Gemeinde mitmachen zu dürfen. Und zwei meiner Neffen sind Pastoren in großen Gemeinden in Oldenburg und Frankfurt. Die sind ganz lieb und die sind total evangelistisch und missionarisch. Aber auch dort ist das so, dass in all den Teams Leute sitzen, die richtig, richtig, richtig was drauf haben. Und die auch richtig Weiterbildung und Schulung machen, nur für die einzelnen Gemeindeveranstaltungen. Wieder Stichwort Exzellenz. Und jetzt stellen die Pfingstler, bei euch Baptisten habe ich jetzt gerade nichts gefunden, aber dort weiß ich es halt, stellen fest, das kann ja wohl nicht sein. Was hat denn das noch mit unserer Bibel, mit dem Evangelium zu tun? Und anscheinend haben diese 15 letzten Jahre, von Mitte der Nullerjahre bis jetzt, sind fast 20 Jahre, auch nicht dazu beigetragen, dass sich die Welt bekehrt. Wo sind denn die Neubekehrten in unseren Gottesdiensten? Ist auch nicht der Fall. Interessant, oder? Eigentlich, wenn ich jetzt aufhöre, könnten wir Köpfchen senken, weil uns das alles nur irgendwie niederdrückt und sagt, hä, und dann, wo ist denn Gott mit seinem ganzen Wirken? Wo ist denn das, was wir in der Bibel lesen, geblieben? Ich muss euch gestehen, wahrscheinlich auch, weil ich zu viel gehört habe und weil ich zu viel arbeite, dass ich mich gerade selber wieder richtig im Burnout befinde und weil mich das alles auch ganz schön niederwirft. Und ich denke, okay, was machen wir eigentlich? Wozu? Wo ist meine Berufung hin? Und was will Gott denn dann, wie wir leben sollen? Wo sind wir gerade bei unseren Predigten, bei unseren Folien? Was ich erkannt habe, ist, dass es anscheinend, Fehler ist ein falsches Wort, aber dass der Schwerpunkt einer bedürfnisorientierten Gemeinde, die also regelrecht die kaputte Welt anbettelt, sag mir doch deine Probleme, hier ist mein Jesus, komm, wir heilen das gemeinsam mit unserem Jesus, uns fertig macht und Jesus sich nicht einfach so dahinter gestellt hat. Das ist eine Hammererkenntnis, finde ich, weil wir tun doch eigentlich das, was in der Bibel, was er von uns verlangt. Was vorher war, so kenne ich es von meiner Elterngeneration, ist, dass es eine wahrheitsgeleitete Gemeinde gab. Was meine ich damit? Meine Eltern wurden groß in klare Ausrichtung auf Bibel lesen und beten. So ist die pietistische Bewegung entstanden. Gerade Beginn 20. Jahrhundert in der Kirche war kaum noch jemand Christ. Es wurde nicht mehr gebetet, es wurde nicht mehr Bibel gelesen. Und aus der Arbeiterschaft hat der Pietismus Anfang des 20. Jahrhunderts eine neue Erweckung erfahren. Da sind meine Eltern dann, meine Großeltern reingeboren. Und es ging um die persönliche Frömmigkeit, Bibel lesen, beten und seinen Glauben einfach leben, wie ich es habe. So haben wir ja bei meinem Elternhaus, war ja Gemeinde integriert, so bin ich groß geworden. Das ist meine DNA. So, und meine Eltern verstehen auch gar nicht diesen Schnickschnack, was wir jetzt alles so alle 10, 15, 20 Jahre so Neues ausprobieren. Aber wir sind von dieser wahrheitsgeleiteten Gemeinde, Leute, so ist das mit Jesus. Da ist das Kreuz, es gibt Sünde. Wenn du Sünde hast, kannst du nicht bei Gott sein. Du brauchst Erlösung, du brauchst Vergebung. Komm zu Jesus, ansonsten wird es eng und ansonsten kannst du auch nach deinem Tod nicht bei Jesus leben. Das ist keine attraktive Botschaft mehr. Also haben wir diese Botschaft irgendwie diese Jahre so. Die gibt es noch, die Botschaft, aber sie ist nicht mehr so präsent. Wir haben Angst, die Leute damit vor den Kopf zu stoßen. Das war früher anders. Da wurde gesagt, so ist es, friss oder stirb. Den Rest muss der Heilige Geist machen. Das, glaube ich, ist ein Problem. Habe ich dafür eine Folie? Ja, habe ich. Gut, also statt Gottes Wahrheit in den Vordergrund zu stellen, haben wir in den Vordergrund gestellt, was eigentlich die Leute brauchen. Und haben uns an den Leuten orientiert. Willow Creek hat dafür so ein Wort entwickelt, und zwar, viele kennen das von euch, die Seeker Sensitives ist bei Willow Creek ein Schlagwort gewesen, ab Mitte der 90er. Was heißt das? Es ging um sucherorientierte Kirche. Also, Ausrichtung, ich fand das mega attraktiv, ich frage mich gerade selber, bei mir klingelt das so nach, als ich an meine ersten Willow Creek Konferenzen und Kongresse denke, wie attraktiv wir das fanden. Ich will das nicht heute so arrogant als falsch abtun, aber es hat mich zumindest und anscheinend auch viele andere, nach dem, was ich höre und lese, in den Burnout getrieben. Wir wollen doch die Menschen lieb haben. Und dazu zählt doch auch, dass ich sie nicht einfach oberflächlich hier auf den Stuhl setze, sage, hör dir die Predigt an, danach bekehrst du dich und dann läufst du in Gemeinde mit. Das ist irgendwie natürlich zu kurz gefasst. Wir wollen ja eine persönliche Beziehung haben. Aber was auch stattgefunden hat, ist, dass wir zweckorientierte Beziehungen gemacht haben. Und das kenne ich gut aus meinen Göttinger Zeiten. Ich habe Freundschaften aufgebaut, damit sich die Leute zu Jesus bekehren. Geht's noch? Wie gaga ist das denn? Die Leute haben mich nicht richtig interessiert. Ich hatte genug Freunde, aber sie sollten sich ja zu Jesus bekehren. Seeker sensitive. So, und wir haben, das ist ein bisschen böse formuliert, aber ich komme noch zu guten Sachen. Ich bin schon wieder 40 Minuten dabei. Also, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns konsumorientierte Gemeinden herangezüchtet. Versteht mich nicht falsch, das ist krass formuliert. Aber konsumorientiert heißt, dass Leute hierher kommen, vielleicht auch bei euch, das müsst ihr prüfen, vielleicht können wir beim Mittagessen darüber auch ins Gespräch kommen gleich, wo die Leute sagen, ich erwarte was von euch als Gemeinde. Ich habe einen Erwartungskatalog von 1 bis 5, der vielleicht nicht so benannt wird, vielleicht auch von 1 bis 10. Und wenn der nicht so erfüllt wird, dann gehe ich halt zur nächsten Gemeinde. Ich werde schon eine Gemeinde finden. Und wenn nicht, habe ich immer noch das Internet und setze mich mit meinem Kaffee hin. So, und jetzt gab es im März 23 eine kleine Schockwelle, in den vor allem in den charismatischen Gemeinden, als nämlich der Podcast Toxic Church entstanden ist. Wer hat davon schon mal gehört? Oh, ganz wenig. Interessant. Es ging darum, dass in den Hillsong-Gemeinden in Deutschland sind Missbräuche bekannt geworden. Pastoren, die Rolex-Uhren tragen, die sich ja einen Porsche haben spenden lassen, von Gemeindegeldern gekauft und so weiter. Nur ganz kleine Ausschnitte. Ich will euch nicht mit diesen noch mehr negativen Nachrichten. Auf jeden Fall hat das zu einem Podcast, also zu einer Öffentlichkeitsdiskussion geführt. Die hat die Kira Funk über mehrere Monate moderiert. Und inzwischen hat es so hohe Wellen geschlagen, dass die CVJM-Hochschule in Kassel, kennt vielleicht einige von euch, da werden Diakone und auch Pastoren ausgebildet, hat sogar die Auswertung dieser Toxic Church als eigenes Lehrthema gemacht und hat gesagt, es finden anscheinend so viele Missbräuche auch in unseren Freikirchen statt, auch hinsichtlich der Zeit, wie viel Ehrenamtliche in die Gemeinde zu investieren haben, das müssen wir dringend aufarbeiten, weil viel Ungesundes passiert ist. So, und dann gibt es einen Theologen, Thorsten Dietz, den ich seit 2 Jahren, ist das mein Lieblingsredner, der war viele Jahre in Tabor, Professor für systematische Theologie, ist so alt wie ich, ist jetzt in Zürich an der Freien Hochschule und das ist ein ganz nüchterner, toller Kerl, der aber Jesus ganz doll lieb hat und unglaubliches Wissen hat. Und Thorsten Dietz kommt auch aus der landeskirchlichen Gemeinschaft und hat einen vielbeachteten Artikel vor 1,5 Jahren geschrieben, darum sind Freikirchen nicht die Zukunft, nicht die Volkskirchen der Zukunft, ist die Überschrift nochmal. Darum sind Freikirchen, also auch ihr hier, nicht die Volkskirchen der Zukunft, wie wir es vielleicht oft hoffen, weil Volkskirche ja im Abstieg begriffen ist. Und er stellt zusammenfassend, ich habe den Artikel auch vollständig da, könnt ihr von mir auch im Skript haben, wer das möchte. Er sagt unter anderem, die schwerpunktmäßige Ausrichtung von uns Freikirchen auf die konkrete Ortsgemeinde wie Baptisten Nordhausen-Grimmelallee macht die Evangelikalen für die breite Öffentlichkeit mehr oder weniger unsichtbar. Finde ich sehr spannend. Wir sind oder ihr seid, und das, glaube ich, kann ich mit dem Wissen, was ich von euch habe, für die Nordhäuser Öffentlichkeit als einzelne Ortsgemeinde, glaube ich, nicht böse sein, nicht besonders relevant. Was stattfand, es gab ja letztes Jahr auch so ein Arbeitspapier, was Friedemann auch mit unterschrieben hat, dass sich alle Pastoren oder Leiter hier von den Christen in Nordhausen zusammentun und dann mal einen gemeinsamen Brief formulieren und unterschreiben. Und der dann mal in der Öffentlichkeit irgendwie präsent wird, der wurde dann übrigens wild zerrissen. Aber als einzelne Ortsgemeinde habt ihr nicht viel zu melden. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches, es geht tausenden anderen Ortsgemeinden auch so. Da die Volkskirchen dolle im Abstieg begriffen sind und wir Freikirchen diese Lücke eben nicht füllen, ist das ein Riesenproblem. Wo sind wir noch sichtbar? Wo sind wir relevant in der Öffentlichkeit? So, und jetzt kommt hoffentlich was Schönes. Ach so, eine Studie muss ich euch noch nennen. Das sind nur so Stichworte, die ich reinwerfe. 2019 hat Professor Dr. Philipp Bartholomä, der ist an der FDH in Gießen, da werden auch viele Baptistenpastoren ausgebildet, hat eine vielbeachtete Studie gemacht, die habe ich auch vollständig da, wer die haben möchte, zu den missionarischen Herausforderungen von Freikirchen. Die war auch ziemlich ernüchternd, aber auch hoffnungsvoll. Er hat daraus ein Buch gemacht, das könnt ihr auch überall kaufen. Kirche mit Mission heißt das. Wie Gemeinde in einer säkularen Gesellschaft ihren Auftrag erfüllen kann, Menschen mit Gott zusammenzuführen. So, und jetzt kommen wir abschließend zu Kerry Newhoof, dem Kanadier, der jetzt in 2 Monaten Hauptsprecher bei Willow Creek in Karlsruhe ist. Und er hat dieses Jahr, jetzt vor 2 Wochen, sind 7 Trends erschienen, die die Kirche im Jahre 2024 verändern könnten. Und jetzt kommen hoffentlich ein paar hoffnungsvolle Sachen zum Schluss. Der Mann ist hochinteressant. Der hat auch einen richtig viel beachteten Podcast. Wöchentlich hören 1,5 Millionen Leiter weltweit seine Folgen, die er im Internet hat. Also er hat im Moment, vermutet man, dass er so in unserer evangelikalen Welt, er ist selber Gemeindegründer in Kanada gewesen, ist auch noch Seniorpastor, hat aber kaum noch Zeit dafür, weil er als Redner durch die ganze Welt reist. Ich mag den Mann inzwischen sehr, weil er wirklich sehr kluge Gedanken hat und einfach eine tiefe Jesusliebe und Gemeinde einfach seine Leidenschaft ist. Ich habe euch nur mal, wir gehen das heute nicht mehr durch, deswegen hätte ich gern 2. Gottesdienst gehabt, weil das so spannend ist, diese Thesen. Ich habe euch nur mal stichpunktartig seine 7 Veränderungen hier gebracht. Ich habe den vollständigen Artikel, gibt es im Internet, der Link ist dann auch in meinem Skript, wer das möchte, könnt ihr euch durchlesen. Man kann das auch, wer Englisch jetzt nicht so gut kann, man kann das gut übersetzen inzwischen, wenn man einfach bei Google nur die Übersetzungsfunktion anklickt mit einigen Schwächen, kann man nachvollziehen, was er zu sagen hat, auch in Deutsch. Ich möchte nur mal von den Punkten, also erstens für die, die im Internet sind, wir gucken mal, wie wir euch das zugänglich machen oder ihr meldet euch bei mir. Erstens die stabile Kirche, da gehen wir gleich drauf ein, weil ich denke, das betrifft die Baptisten in Nordhausen, ist eine gefährdete Spezies geworden. Zweitens, Millennials, erkläre ich auch gerade, gleich sind der neue Kern der Kirche. Drittens, die Generation Z wird die Kirche umgestalten. Viertens, Jüngerschaft hat und wird immer mehr eine wachsende digitale Komponente bekommen. Fünftens, extreme Positionen, also auch Glaubenspositionen, werden das kurzfristige Wachstum von Kirchen weiter ankurbeln. Schaffen wir heute nicht mehr, ist aber mega spannend, dieser Punkt. Sechstens, die Einführung von KI, also künstlicher Intelligenz, wird in wachsenden Kirchen zur Norm werden. Das ist sehr lustig, weil ich schreibe inzwischen manche Schriftsätze als Anwalt, auch mit KI, und bin völlig baff, was die kann. Also ich muss ja manchmal 20 Seiten Klage formulieren und gebraucht ja für KI. Ich habe jetzt noch keine reine KI-gesteuerte Predigt eines Baptistenpastors gefunden, aber es wird nicht mehr lange dauern, dass komplett ein Computer Predigten schreibt. Das wird einen wachsenden Einfluss haben. Und siebtens, eine neue Art von Megakirchen, da merkt man, der Mann kommt aus Nordamerika, wird auch weiterhin auftauchen. Wir haben jetzt nicht so unbedingt, also wie gesagt, meine 2 Neffen sind, Samuel ist in Frankfurt, das könnte man schon als Megachurch bezeichnen. Die haben 2.500 Gottesdienstbesucher jeden Sonntag mit 4 Gottesdiensten. Das wäre für deutsche Verhältnisse schon Megachurch, wird es auch weiterhin geben. So, ganz kurz, wir haben schon 11:50 und ihr wollt Mittag essen. Mir ist nur wichtig, damit wir was haben, wo ihr sagt, das gibt mir Hoffnung, möchte ich mit euch nur 3 Punkte nur kurz streifen. Erstens, die stabile Kirche ist zu einer vom Aussterben bedrohten Art geworden und ich habe euch von dem Kerry Newhoof meine Folie dazu mitgebracht. Also, und jetzt guckt mal, wo ihr als Baptisten euch da einordnet. Also rechts haben wir, haben nur so einen Dreijahresvergleich, ja, 2020 und dann letztes Jahr haben wir die Schiene, dass Gemeinden einen Rückgang verzeichnen, also einen starken Rückgang waren es vor 3 Jahren 27% der Freikirchen, das ist nur eine freikirchliche Studie, im letzten Jahr ein bisschen mehr, 30% haben evangelische Freikirchen in Deutschland, in Amerika. Wir müssen das immer mit Vorsicht betrachten. Ne? Nordamerika ist zwar in vielen ein Vorreiter, in vielen muss man aber auch die Zahlen vielleicht etwas relativieren. Aber zumindest der Willow Creek-Vorstand hat gesagt, diese Zahlen, glauben wir, sind für Deutschland auch einigermaßen repräsentativ. Also 30% haben einen starken Rückgang zu verzeichnen. Einen nicht so starken, sondern naja, so halbwegs noch erträglichen Rückgang, 24%. Eine stabile Gemeinde sind nur noch 12%. Ich habe überlegt, sind das die Baptisten Nordhausen? Würdet ihr euch als stabile Gemeinde in Zahlen bezeichnen? Immer so gleiches Level, kein starker Rückgang, kein starkes Wachstum. Ja, ungefähr würde ich sagen aus meiner Erfahrung mit euch. So, und dann haben wir auf der anderen Seite ziemlich nicht ganz so deckungsgleich. Also wir haben in den Freikirchen auch mehr Rückgang als Wachstum, aber wir haben stabil ein moderates Wachstum, 11% in den letzten 3 Jahren, und ein starkes Wachstum, 23%. Das ist interessant, finde ich. Unsere am stärksten wachsende Gemeinde hier dürfte Katrin Schützes Gemeinde in Ilfeld gerade sein, die Rema-Gemeinde, mit denen ich auch eng befreundet bin. Da ist auch nachvollziehbar, glaube ich, weil wenn Leute kommen, ist das auch von außen, ist es attraktiv für andere, dazuzukommen. Das heißt, wenn einmal so ein Flow da ist, dann ist der erstmal eine Weile nicht aufzuhalten. Dann ist es einfach so, dass andere das auch attraktiv finden, und je mehr kommen, umso attraktiver wird das auch, umso mehr Lebendigkeit ist da. Andererseits auch, wenn es einmal eine Gemeinde im Rückgang ist, dann ist es auch im Rückgang. Dann ist das auch schwer aufzuhalten. Und die stabile Gemeinde, wo man sagt, Leute, jetzt entspannt euch das mal, wir müssen doch nicht nur in den Extremen leben, ist anscheinend komplett im Rückgang begriffen. Und das ist erstmal noch was ziemlich Beängstigendes, oder? Habe ich dazu eine, mach mal die nächste Folie, Thoralf. Heutzutage wächst oder schrumpft die Kirche stabil, genau, das ist der Satz, auf den ich hinaus wollte. Stabil passiert in einer sich schnell verändernden Kultur nicht mehr viel. Und ich glaube, dass diese Grafik von eben spiegelt ein bisschen unsere Welt wider. Unsere Welt, unsere Gesellschaft verändert sich doch nahezu täglich. Und wir kommen eigentlich gar nicht mehr hinterher. Das Wort Stabilität als etwas Gutes ist ein Fremdwort geworden. Und wenn ich meine eigenen Kinder, die Generation Z, die Jesus lieb haben, betrachte, die können mit Stabilität auch nicht mehr viel anfangen. Die freuen sich über Wachstum, die freuen sich über Veränderungen, die haben kein Problem damit. Wir Älteren, wir haben ein Problem damit, oder? Was wir uns wünschen, ist Stabilität in unserem ganzen Leben, sowohl als Jesus-Nachfolger in unseren Gemeinden als auch draußen in der Welt. Und uns macht es fertig, glaube ich, dass jeden Tag neue Horrornachrichten sind, dass es irgendwie immer mehr der Eindruck ist, die Welt geht den Bach runter und irgendwie sich alles ständig verändert. Die Zugehörigkeit zu einer stabilen Kirche, vielleicht auch hier in Nordhausen, gab und gibt den Menschen die falsche Sicherheit, dass man Zeit hätte, gewünschte Änderungen, die man ja durchaus machen will, auch in Ruhe vornehmen zu können. Diese Sicherheit ist weg, sagt Carol Newhoff. Entweder wächst es bei euch oder es geht stark zurück. Dazwischen ist kein großer Spielraum mehr. Zweitens, ich bin gleich fertig. Die Millennials, das ist die Generation Y, die ist 1980 bis 1996 geboren. Wen betrifft das? Mal Arm hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicht viele bei euch. Wie viele haben wir heute? 50? Also, ihr seid der neue Kern der Gemeinde. Habt ihr euch alle gerade umgeguckt? Hier die Gemeindeleitung. Janko, wer sie gerade die Hand gehoben hat, du kennst deine Generation, ja? Die Generation Y. Also ihr seid der kommende neue Kern, ist auch wenig überraschend. Und wir machen mal die nächste Folie, dass ihr jetzt, genau, hier hat der Carrie hat eine Grafik gemacht. Und damit ihr jetzt diese Begriffe der Generation nachvollziehen könnt, macht mal Thoralf gleich die nächste Folie, nochmal die Legende. Also die Millennials, Generation Y, 80 bis 96 geboren. Dann haben wir die Generation X, zu der zähle ich, 65 bis 80 geboren. Dann haben wir die Babyboomer, Mitte der 50er bis Ende 60er. Wer ist ein Babyboomer von euch? Auch nicht so viele. Okay, krass, oder? Und die Generation Z sind jetzt die Neuen, die sind ab Mitte der 90er geboren bis 2010. Von den Vieren reden wir, ja? Jetzt springen wir zurück zu der Grafik. Also, die Veränderung in unseren Freikirchen bedeutet, dass vor allem die Babyboomer, die auch für die finanzielle Stabilität in einer Gemeinde, ich denke auch bei euch hier bei den Baptisten in Nordhausen, die letzten Jahre und Jahrzehnte gesorgt haben, die gehen zurück. Und die Generation Y und die Generation Z, die Millennials, die sind künftig der Schwerpunkt. Wer sagt denn, dass ihr noch genauso spendet wie wir und die Gemeinde am Leben erhaltet? Das sind spannende Fragen, womit er sich beschäftigt. Und dann fand ich auch erstaunlich, es gab eine Umfrage in Amerika nach Covid, wer eigentlich noch regelmäßig in Gottesdienst wieder geht. Habt ihr hier bei euch mehrere, die nach Covid nicht mehr gekommen sind? Oder seid ihr alle brav wieder zurückgekommen? War nicht so viele, die ganz weggeblieben sind, ne? Aber wir haben viele Gemeinden, da neben einer Spaltung, die gekommen ist, sind viele einfach nicht mehr in Gottesdienst gegangen. Und ein Pastor einer Megachurch hat erzählt, dass die Babyboomer, nochmal die Hände hoch, wer Babyboomer war, dass die Babyboomer während Corona entdeckt haben, dass man doch die zweite Tasse Kaffee am Sonntag auch sehr gut von der Couch zu Hause genießen kann. Wisst ihr, was ich damit meine? Die erste Tasse Kaffee ist vorm Gottesdienst. Die zweite Tasse Kaffee trinkt man eigentlich nach dem Gottesdienst in der Gemeinde. Und Covid hat uns gelernt, Mensch, man kann auch den ganzen Sonntagvormittag alle Tassen Kaffee schön am Fernseher verbringen und da Gottesdienst machen und muss nicht in die Gemeinde gehen. Und das Interessante ist, dass ihr Älteren, Babyboomer ist ja noch eins vor mir, dass ihr das anscheinend noch mehr in Anspruch genommen habt als die Millennials, die Jüngeren, von denen nämlich 30% gesagt haben, sie gehen nach Covid wieder regelmäßig in ihre Ortsgemeinde. Bei den Babyboomern waren es unter 20%. Krass, finde ich. Was steht auf dem Spiel? Wir kommen gleich noch zu was Gutem. Wenn ihr Älteren bald von der Bildfläche verschwindet und Janko aus diversen Gründen die Urlaube verdientermaßen ausweitet und Gemeinde nicht mehr diese starke zeitliche und auch inhaltliche Relevanz hat, seid ihr Jüngeren gefragt. Und dann ist die Frage, wie sehen denn die Baptisten Nordhausen dann aus in 10 Jahren? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was ist dann Schwerpunkt? Machen wir die nächste Folie, bitte. Ziel war, Kirchen, die sich darauf, genau, müssen sich weniger Gedanken machen. Genau, das ist der Punkt. Also es ist ein bisschen schwieriger Satz, den erkläre ich noch und dann sind wir fertig. Kirchen, die sich darauf konzentrieren, Menschen zu helfen, vollwertige Nachfolger von Jesus zu werden, müssen sich weniger Gedanken darüber machen, wie die nächste Generation, unsere Generation Y, unsere Generation Z, künftig gibt und dient als Kirchen, die Geben und Dienen zum Ziel haben. Und da habe ich mich auch ertappt. Was ich damit meine ist, wir Eltern wollen euch Jüngere dazu anleiten, möglichst viel in der Gemeinde zu dienen und zu geben und Zeit zu verbringen. Und so wurde ich auch erzogen. Also habe ich es auch so weitergegeben. Das ist schlicht und einfach dämlich. Weil ihr selber, ihr Jüngeren, rausfinden müsst, was heißt es denn, Nachfolger von Jesus zu sein. Ihr müsst das in unserem gesellschaftlichen Kontext rausfinden. Und was wir Älteren machen, und das ich auch, das hat auch mit für meinen derzeitigen Burnout gesorgt, Gemeinde muss am Leben erhalten werden. Wie tut man das? Indem man gibt Zeit, man gibt Geld und man dient. Man verbringt viele Wochenstunden Gemeinde, es gibt ganz viel zu tun und so hoffen wir, halten wir Gemeinde am Leben. Das schreckt unsere Jüngeren, ihr könnt nicken, Kopfschütteln, Generation Y, Generation Z, schreckt einfach nur ab und turnt ab. Und das bestätigen mir meine Kinder auch. Was unsere jüngere Generation möchte, wenn sie denn Jesus noch lieb hat, also ich rede jetzt von denen, wo haben wir die nochmal, diese vier sagen wir mal so ab Mitte der 90er, das sind, ihr seid dann jetzt 30, ne? Reden wir mal von Mitte der 90er, geboren bis jetzt. Was möchtet ihr eigentlich? Das, was er herausgefunden hat, ist, dass ihr voll und ganzheitlich Jesus nachfolgen wollt. Aber, jetzt kommen wir zu den letzten Folien, die nächste Ära der Kirche wird, das ist die Vermutung von diesem Carey, weniger produzierend sein, sie wird persönlicher sein, sie wird weniger leistungsorientiert sein, dafür authentischer sein und letztlich weniger kopfgesteuert und mehr herzgesteuert sein. Das ist nur eine Vermutung. Und mein Schlusssatz, und dann habe ich eine Stunde geschafft. Ich will, das habe ich gefunden, das hat in der Schweiz jemand gesagt, ich will nicht Teil einer Kirche sein, wo ich gezwungen werde, mich komplett zu verausgaben. Weiß ich, glaube ich, ist hier nicht so der Fall. Aber ich will auch nicht Teil einer Kirche sein, die mich nicht so sehr begeistert, dass ich nicht freiwillig komplett auch an mein Limit gehen würde. Aber nicht unter der Überschrift, ich muss geben und dienen und stehe unter einem gewissen Druck meiner Vorgängergeneration, sondern weil ich Jesus komplett nachfolgen möchte, mit Haut und Haaren. Und die Hoffnung ist, dass, haben wir noch eine Folie, das war die letzte, ne? Die Hoffnung ist, dass wir Älteren, wo ich auch dazu zähle, als Generation Z es schaffen, ins zweite Glied zurückzutreten und ihr auch in eurer Gemeinde es schafft, euren zwei Generationen, die ab Mitte der 90er Jahre geboren sind, Raum zu geben, um sich zu entfalten. Ohne die Erwartungshaltung, dass die Überschrift beim Baptisten Nordhausen ist, hier geht es darum, möglichst viel zu geben und zu dienen, um die Gemeinde am Leben zu halten, sondern dass die Überschrift ist, entfalte dich, so wie du als Nachfolger Jesus dich entfalten möchtest. Amen.